SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. UBS, eine Bank, erfindet sich neu und wird damit zum Vorbild für die Bankenwelt. Ganz freiwillig war das aber nicht. Dann Erdogan, der türkische Präsident, macht Innenpolitik mit Außenpolitik und beschießt die kurdische PKK im Nordirak. Wie sieht der Bauer der Zukunft aus? Eine junge Bauernorganisation kämpft gegen die Agrarpolitik des Bundesrates. Um 13 Uhr.
Selbstgemacht. Ein Gast, eine Woche. Die Sommerserie im Rendezvous.
Ich heiße Luciano Marinello und ich hatte den Mut, in dritter Generation das selber gemachte Geschäft von meinen Grosseltern, von meinem Vater, von mir auch, zu verkaufen.
Wir machen eine Reise durch die Welt von Unternehmertum und Lebensmitteln diese Woche um eins. Ein Rendezvous heute Mittag mit Simon Loy und Damian Rast.
Die Schweizer Grossbank UBS hat weitere Massnahmen angekündigt, um für einen nächsten Krisenfall gerüstet zu sein. Sie will bis im Herbst eine neue Tochterfirma gründen. Diese soll mithelfen, dass im Notfall wichtige Geschäftsbereiche aufrechterhalten werden können. Um sich krisenfest zu machen, hat die UBS bereits ihr Schweizgeschäft ausgegliedert und mit der UBS Switzerland eine neue Bank geschaffen. Damit hat sie Vorgaben der Bankenaufsicht erfüllt. Im zweiten Quartal schrieb die UBS einen Gewinn von 1,2 Milliarden Franken. Das sind 53% mehr als vor einem Jahr, wie die Bank heute bekannt gab. Die syrischen Kurden melden, die türkische Armee habe mehrere kurdische Stellungen in Nordsyrien angegriffen. Dabei seien mindestens 4 Kämpfer getötet worden. Das bestätigte auch die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die türkische Regierung selbst hat den Angriff dementiert. Der eigene Militäreinsatz richte sich einzig gegen die Terrororganisation Islamischer Staat und gegen Stellungen der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK in Nordirak. Die syrische Kurdenmiliz kämpft nahe der türkischen Grenze gegen die Islamisten des IS. Sie wird dabei von den USA unterstützt. Gleichzeitig pflegen die syrischen Kurden aber auch enge Verbindungen zur PKK. Französische Bauern haben in der Nacht mehrere Straßenverbindungen nach Deutschland und Spanien blockiert. Mit der Aktion wollen die Bauern verhindern, dass Lastwagen Agrarprodukte aus den Nachbarländern nach Frankreich transportieren können. Die französischen Landwirte beklagen unter anderem, dass die Arbeitskosten in Deutschland beträchtlich niedriger seien als in Frankreich. Die Straßen nach Deutschland sollen bis heute Nachmittag blockiert bleiben. Zur Wirtschaft. Teva, der weltgrößte Hersteller von Generika-Medikamenten, übernimmt den Generika-Bereich des US-Konzerns Allergan. Der Kaufpreis beträgt gut 40 Milliarden Dollar. Der Abschluss werde für Anfang 2016 erwartet, teilte Teva mit. Zum israelischen Unternehmen gehört auch die Marke Ratiopharm. Zurückgezogen hat die israelische Teva ihr Kaufgebot für den US-Pharmakonzern Mylan. In der Pharmabranche fanden im vergangenen Jahr Übernahmen im Umfang von über 200 Milliarden Dollar statt. Chinesische Aktien haben innerhalb eines Tages stark an Wert verloren. Der wichtigste Aktienindex der Börse in Shanghai etwa sank um über 8%. Das ist der stärkste Einbruch seit 8 Jahren. Analysten sehen den Grund für den Einbruch darin, dass sich wichtige chinesische Unternehmen nicht so gut entwickelt hätten wie erwartet. Dadurch hätten Händler Angst bekommen, dass China einen wirtschaftlichen Schwächeanfall erleiden könnte. Ryanair, der größte Billigflieger Europas, hat weiter zugelegt. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres stiegen die Zahl der Passagiere, der Gewinn und der Umsatz. Demnach erwirtschaftete Ryanair von April bis Ende Juni einen Gewinn von 245 Millionen Euro. Das ist 1/4 mehr als im Vorjahresquartal. Der Chef des in Irland beheimateten Billigfliegers versprach für die zweite Jahreshälfte weitere Preissenkungen bei den Flugtickets. Das Bundesgericht will den Fahrdienstvermittler Uber in Genf nicht vorsorglich verbieten. Die Richter sind auf eine Beschwerde von Genfer Taxifirmen gar nicht erst eingetreten. Die Begründung? Die Firmen hätten nicht aufzeigen können, welchen nicht gut zu machenden Nachteil sie erleiden würden, wenn Uber nicht vorsorglich verboten werde. Die Genfer Taxifahrer fürchten um Einnahmen und sind der Ansicht, dass Uber gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb verstoße. Bewaffnete haben im Norden Indiens einen Polizeiposten angegriffen. Dabei seien mindestens 5 Personen getötet worden, wie die Behörden mitteilen, darunter auch 2 Polizisten. Bei einer Eisenbahnstrecke in der Nähe seien zudem 5 Bomben gefunden worden. Diese seien aber nicht explodiert. Das Wetter. Heute und morgen scheint oft die Sonne. Nur im Jura sowie entlang den Voralpen hat es zeitweise dichtere Wolken. Die Temperatur im Norden werden mit mäßigem Westwind um 23 Grad erreicht. Im Süden gibt es 29 Grad.
Ja, und wir erinnern uns an den 16. Oktober 2008.
Wir haben Zeit, die UBS hat keine Zeit.
Das sagte damals Nationalbankpräsident Jean-Pierre Roth. Seine Bank war es letztlich, die die UBS gerettet hat. Doch das Ganze hatte Konsequenzen für die UBS. Der Staat machte ihr Vorgaben, wie sie künftig besser vorbereitet sein muss, um eine nächste Finanzkrise alleine überstehen zu können. Eine Auflage war, die Bank muss sich neu aufstellen, organisatorisch. Und das hat sie in der Zwischenzeit auch gemacht. Bei mir im Studio ist nun Jan Baumann von der Wirtschaftsredaktion. Kann man denn jetzt fast 7 Jahre später sagen, die UBS ist gewappnet für solche Krisen und müsste nicht vom Staat, eben sprich von der Nationalbank, gerettet werden?
Also die Bank ist auf jeden Fall bedeutend krisenfester als damals. Sie könnte wohl auch einen Sturm an den Finanzmärkten und eine Krise in der Wirtschaft überstehen. Um das genauer zu beurteilen, würde ich 2 Dinge trennen. Erstens die Organisation und zweitens die Kapitalstärke.
Schauen wir doch zuerst diese Finanzierung, diese Kapitalstärke an.
Okay, zuerst die Kapitalstärke. Beim Kapital hat sich die Bank ein beachtliches Sicherheitspolster zugelegt. Vor allem, wenn man das gewichtet anschaut, also im Verhältnis zu den deutlich kleineren Risiken, die die Bank heute im Geschäft eingeht, im Tagesgeschäft. Die UBS muss deshalb auch sicher nicht das Eigenkapital extra noch einmal erhöhen, nur um die immer strengeren Anforderungen der Aufsicht ans Kapital zu erfüllen. Aber das Kapital ist ja nicht der einzige Punkt. Es braucht noch mehr, um wirklich krisenfest zu sein.
Die zweite Hausaufgabe, Sie haben es angetönt, war die Organisation. Die Bank, die hat sich ja in der Zwischenzeit neu aufgestellt.
Ja genau, die Schweizer Tochter, die ist seit Juni voll funktionsfähig und in Betrieb. Sollte es zu einer nächsten Krise kommen, dann könnte die Schweizer Einheit weiter existieren, auch wenn im Ausland, in den USA oder in Asien oder sonst wo auf der Welt alles zusammenbricht. Allerdings, es sind auch bei der Organisation noch weitere Maßnahmen angesagt von der Bank. Als nächstes will die UBS eine Art konzerninterne Serviceeinheit schaffen. Die soll sicherstellen, dass innerhalb des großen Tankers UBS das Tagesgeschäft möglichst reibungslos weiter funktionieren kann in einer Krise. Da geht es zum Beispiel um IT-Dienste, ohne die heute gar nichts mehr geht im Bankgeschäft. Mit anderen Worten, die neue krisenfeste Organisationsstruktur der UBS ist noch nicht ganz fertig umgesetzt, global gesehen.
Heißt das auch, in der Theorie funktioniert das super, aber in der Praxis ist das noch nicht so klar?
Nun ja, es gibt Szenarien für den Krisenfall. Die Bank hat das alles fein säuberlich durchgerechnet. Aber eben, das sind Szenarien, einen echten Praxistest. Den hat es noch nicht gegeben. Zum Glück würde ich sagen, man fackelt ja auch nicht das eigene Haus an, nur um zu schauen, ob der Brandschutz funktioniert.
Die UBS hat also einiges angepackt und umgesetzt in den letzten 7 Jahren. Verwandelt sich deine Bank vom Prügelknaben zum Musterschüler mit Vorbildfunktion für die ganze Branche?
Ja, ich denke, das kann man so sagen. Die Kapitalausstattung ist vorbildlich. Auch die Strategie, die stimmt, die Bank verdient wieder richtig gut Geld, auch gerade als weltweit führender Vermögensverwalter, sogar in Asien ist sie sehr stark. Es ist tatsächlich so, dass die Finanzanalysten heute sagen, so wie die UBS das macht, so sollten es auch andere Großbanken in Europa machen, etwa die lokale Rivalin Credit Suisse. Auf der anderen Seite würde ich vor einer allzu überschwänglichen Beurteilung warnen. Die UBS muss unter Konzernchef Sergio Ermotti beweisen, dass sie nicht nur krisenfester ist als früher, die Bank muss auch zeigen, dass sie dauerhaft im Geschäft bleiben kann, ohne bald den nächsten Skandal zu produzieren, Stichwort Beihilfe zur Steuerflucht für ausländische Kunden oder sonstige unsaubere Machenschaften, die dann im Nachgang zu erneut hohen Rechtskosten führen könnten. Also da steht der Tatbeweis auch noch aus.
Das waren Einschätzungen von Wirtschaftsredaktor Jan Baumann live im Rendezvous. Und so geht's weiter bei uns. Mehr Geld für mehr Landschaftspflege, warum gewisse Bauern mit diesem Kurs des Bundesrates gar nichts anfangen wollen. Dann mit der Bitte um etwas Aufmerksamkeit. ziehen wir eine Bilanz der letzten 4 Jahre im Bundeshaus. Schließlich 100 Jahre Tennisturnier gestartet.
Die Leute müssen wissen, und vor allem das Ahnenland muss wissen, das ist eine Perle und diese Perle muss man pflegen.
Doch die Tennisperle glänzte auch schon schöner. Doch zuerst immer wieder steigen türkische Kampfjets auf. Sie beschießen Stellungen der Terrormiliz IS in Syrien. Die Angriffe gelten aber vor allem auch der kurdischen PKK im Nordirak. Der türkisch-kurdische Friedensprozess scheint am Ende. Fragt sich, was der türkische Präsident Erdogan wirklich will. Irin Meyer.
Er sagt Terror, er meint die Kurden und er denkt an Neuwahlen. Auf diese Kurzformel reduzieren Oppositionelle, Kurden und kritische Medien in der Türkei die Strategie von Präsident Erdogan. Er gebe vor, er bekämpfe die IS-Terrormiliz in Syrien entschlossen, lenke damit aber nur davon ab, dass es ihm um die kurdische Arbeiterpartei PKK gehe. Tatsächlich sind die türkischen Angriffe auf die PKK-Stellungen im Nordirak ungleich härter und verheerender als die Schläge gegen den IS in Syrien. Dort zeigen sich die Dschihadisten des sogenannten Islamischen Staates völlig unbeeindruckt. Sie verkünden, die Luftschläge der Türken hätten bislang kaum Schaden angerichtet. Mehrere Raketen sollen auf freier Fläche eingeschlagen sein. Mehr noch, heute kommen Meldungen, wonach die türkische Luftwaffe ein kurdisch kontrolliertes Dorf im Norden Syriens beschossen habe. Die Türkei führt Krieg gegen die Feinde des IS, gegen die Kurden. Auch im Landesinnern. 600 Terrorverdächtige habe man bisher festgenommen bei Razzien in mehreren Städten, sagt die türkische Regierung. Unter den Verhafteten sind einige wichtige IS-Führer, aber es sind, so belegen Namenslisten der Opposition, sehr viele Kurden darunter, die der demokratischen Partei HDP angehören, viele Aktivisten, viele Linke und Oppositionelle. Das macht deutlich, es sind hauptsächlich innenpolitische Gründe, die Präsident Erdogan dazu bewegen, jetzt wieder den Kampf gegen die Kurden zu führen und das Ende des türkisch-kurdischen Friedensprozesses in Kauf zu nehmen. Die Kurden sind zu stark geworden und mit der demokratischen Partei HDP haben sie bei den Parlamentswahlen im Juni eine gewichtige Stimme bekommen im Parlament. Die HDP mit ihrem Chef Selahattin Demirtas wurde auch für Liberale, vor allem junge Türken, zu einer Hoffnung, einer möglichen Alternative zur immer repressiveren AKP von Erdogan, die bei den Wahlen ihre absolute Mehrheit verlor. Diese HDP wird nun geschwächt durch Erdogans Strategie. Aber auch die kurdische PKK fällt ihr in den Rücken mit ihren Anschlägen auf Polizisten und Soldaten. In diesem vergifteten innenpolitischen Klima ist die Bildung einer Koalitionsregierung fast unvorstellbar geworden. Erdogans Rechnung scheint aufzugehen. Er will Neuwahlen im Herbst in der Hoffnung, dass die AKP dann wieder die absolute Mehrheit erhält, allein regieren kann und die Kurden wieder aus dem Parlament ausziehen müssen. In der Zwischenzeit amtiert eine Regierung, die am 7. Juni abgewählt wurde, und sie fällt wichtige Entscheidungen für das Land. So hat sie in einem bisher geheimen Deal mit der amerikanischen Regierung offenbar die Einrichtung einer sogenannten Pufferzone im Norden Syriens beschlossen, ein Projekt, das Erdogan schon lange verfolgt, als Teil seiner Politik gegen den syrischen Machthaber Assad. Offiziell heißt es, diese Zone solle die IS-Terroristen von der Türkei fernhalten. Die Kurden glauben dies nicht. Sie fürchten vielmehr, dass damit ihre autonomen Gebiete im Norden Syriens aufgelöst werden sollen. Premier Davutoğlu sagte gestern, er werde niemals zulassen, dass die türkische Verbindung zu Aleppo in Syrien abgetrennt werde. Was er meinte war, die Kurden mit ihrem autonomen Gebiet könnten diese Verbindung kappen. Sie sind das Hindernis.
Nun blockieren französische Bauern also auch Grenzen zu Deutschland. Im Elsass haben sie Barrieren aufgebaut, um deutsche Lastwagen zu stoppen, die Landwirtschaftsprodukte geladen haben. Die französischen Bauern werfen den deutschen Bauern vor, mit ihren Produkten den Wettbewerb zu verzerren. Ich fragte vor der Sendung Rudolf Balmer in Paris, was meinen die Bauern damit?
Sie bringen das Beispiel der Spargeln und zeigen, wie eben vor allem die unterschiedlichen Arbeitskosten zu einer Verzerrung des Wettbewerbs führen. So kostet eine Arbeitsstunde in Deutschland angeblich nur 5 Euro, in Frankreich aber wegen des Mindestlohns und der Sozialleistungen 12 Euro. Und bei den Spargeln fällt das ins Gewicht, denn beim Verkaufspreis machen die Produktionskosten 80% aus.
Stimmen denn diese eklatanten Unterschiede?
Zumindest teilweise trifft das sicher zu. Aus französischer Sicht haben die französischen Bauern ganz klar den Eindruck, dass sie Opfer einer Dumpingpolitik sind.
Die französischen Bauern finden, die EU müsse was unternehmen. Kann sie überhaupt in die Wirtschaftspolitik einzelner Staaten sich einmischen?
Die EU wird ganz klar vor dem Dilemma stehen, wählt sie das deutsche Modell, das heißt eine klare Senkung der Arbeitskosten, um auf einem globalisierten Weltmarkt besser dazustehen, oder eben, wie Frankreich das möchte, das bisherige Sozialmodell zu verteidigen. Europa müsste dann in diesem Sinn auch die Sozialleistungen oder die Umweltnormen europaweit anpassen und harmonisieren. Dazu wäre wahrscheinlich weder Deutschland noch die nordeuropäischen Staaten bereit.
Welche Rolle in diesem Konflikt wird denn die französische Regierung weiterspielen? Sie hat ja in den letzten Tagen mal 600 Millionen Franken gesprochen für die Bauern. Wird sie da nachladen müssen, weil die Bauern ja ziemlich verärgert sind, oder wird sie auch politisch noch was unternehmen?
Die französische Regierung steckt jetzt in der Klemme. Sie hat eigentlich sehr wenig Spielraum. Sie hat diesen geringen Spielraum bereits benutzt, um den Bauern entgegenzukommen mit finanziellen Hilfsmaßnahmen. Jetzt muss sie den Ball an die EU weiterspielen und versuchen, da etwas herauszuholen. So oder so werden die französischen Viehzüchter Milchbauern und in ihrem Gefolge dann voraussichtlich auch die Gemüseproduzenten weiter Druck machen, um so viel herauszuholen wie nur möglich. Denn sie sagen, es geht nicht nur um ein bisschen höhere Preise, sondern um die Existenz.
Das sind ja ganz grundsätzliche Fragen. Es ist also nicht davon auszugehen, dass dieser Konflikt in den nächsten Tagen beendet sein wird.
In Frankreich weiß man häufig, wie ein Konflikt anfängt, wie man ihn beendet, das weiß zurzeit niemand. Auch der große Bauernverband FNSEA nicht, der eigentlich diese Aktionen nun beenden wollte und jetzt aber unter dem Druck der Basis vorerst einfach einmal weitermacht.
Rudolf Balmer ist unser Mitarbeiter in Paris, und von den französischen Bauern zu den Schweizer Bauern. Die Schweizer Landwirtschaftspolitik ist seit letztem Jahr noch stärker auf Umweltschutz und Landschaftspflege ausgerichtet. Bauern, die sorgsam mit der Natur umgehen, bekommen mehr Direktzahlungen. Umgekehrt kriegen Landwirte, die vor allem auf Fläche und hohe Produktion setzen, weniger Geld. Das sei eine Sackgasse, sagt eine Bauerngruppierung aus dem Umfeld der SVP. Heute ist der Verein für eine produzierende Landwirtschaft in Bern aufgetreten und hat eine Umkehr verlangt. Dominik Meyer.
Alte Hochstamm-Obstbäume, ein schöner Gemüsegarten auf dem Bauernhof oder ein Streifen mit Blumen am Feldrand. Für all das können Bäuerinnen und Bauern seit kurzem Direktzahlungen erhalten vom Bund, sogenannte Landschaftsqualitätsbeiträge. An diesen Zahlungen lassen die Gegner der Agrarpolitik kein gutes Haar.
Wir müssen aufpassen, dass diese Entwicklung nicht so weit geht, dass wir tatsächlich nur noch als Landschaftsgärtner degradiert werden. Wir wollen Landwirte sein, die produzieren und die für die öffentliche Gesellschaft eine sinnvolle Arbeit machen und nicht unsinnig.
Sagt Thomas Knutti. Er ist Berner SVP-Kantonsrat, Bauer und Vizepräsident des Vereins für eine produzierende Landwirtschaft. Der rebellischen Gruppierung geht es aber um mehr als die teils etwas exotischen Landschaftsqualitätsbeiträge. Sie bekämpfen die neue Agrarpolitik als Ganzes. Sie wollen etwa Anreize zum Schutz der Artenvielfalt oder zu schonender Landwirtschaft abbauen. Thomas Knutti sagt, es brauche künftig wieder viel einfachere Regeln, wann ein Bauer wie viel Direktzahlungen kriege.
Je mehr Fläche, je mehr Tiere, kriegt er auch mehr Geld. Wie mehr Fläche, wie mehr Tiere, gibt es auch mehr Arbeit. Jeder Betrieb muss dann selber abwägen, was er genau machen will.
Und für den Umweltschutz gäbe es Umweltgesetze. Diese genügten. Weitere ökologische Anreize seien bloß Anreize zum weniger Produzieren. Und das sei fatal. Es brauche stattdessen mehr Getreide, mehr Zuckerrüben, Milch oder Kartoffeln.
Der Selbstversorgungsgrad muss gesteigert werden. Sonst haben wir früher oder später ein Problem mit der Lebensmittelversorgung.
Im Bundesamt für Landwirtschaft verteidigt Jürg Jordi die geltende neue Agrarpolitik. Es sei nicht so, dass die Produktion zurückgehe.
Die Schweizer Landwirtschaft produziert im Mittel der vergangenen 3 Jahre auf einem rekordhohen Niveau. Also von einer Schwächung der Produktion kann keine Rede sein.
Den Forderungen des Vereins für eine produzierende Landwirtschaft erteilt Amtssprecher Jordi eine Absage.
Der Bundesrat sieht eigentlich keine großen Änderungen. Er möchte zuerst einmal schauen, wie sich dieses Direktzahlungssystem bewährt.
Die Agrarrebellen vom Verein für eine produzierende Landwirtschaft hingegen wollen jetzt politischen Druck erzeugen. Es ist kein einfaches Unterfangen, denn noch haben sie erst 100 Mitglieder an Bord. Es dominieren Berner SVP-Politiker. Zuvorderst der Präsident, SVP-Nationalrat Rudolf Joder. Er will im Parlament Mehrheiten gewinnen für ein Direktzahlungssystem, das die Produktion belohnt, und gegen eine weitere Marktöffnung für ausländische Agrarprodukte.
Ich bin positiv gestimmt, dass dieses Thema in Zukunft einen sehr viel höheren Stellenwert genießen wird,
sagt Joder. Sein Verein ist sich in vielem einig mit dem Schweizerischen Bauernverband. Dessen Volksinitiative für Ernährungssicherheit will ebenfalls die einheimische Produktion stärken. Joder und seine Leute aber halten den grossen Bauernverband für viel zu zögerlich und deshalb versuchen sie jetzt, Druck zu machen.
Dominik Meier im Rendezvous, 9 vor 1. Noch einmal, ein letztes Mal, sitzt das Parlament in der jetzigen Zusammensetzung zusammen, in der Herbstsession im September. Danach ist Schluss, nach 4 Jahren, nach einer Legislatur. Schon bevor sich die Parlamentarier die Hände schütteln und einander alles Gute für die Wahlen im Oktober wünschen, lässt sich sagen, so viel wie in den letzten 4 Jahren haben Stände und Nationalrat noch nie gearbeitet. Das zeigen neueste Zahlen der Parlamentsdienste. Sara Novotny.
So klingt es im Parlamentssaal, wenn der Präsident Aufmerksamkeit will, zum Beispiel um das Resultat einer Abstimmung zu verkünden. In den letzten Jahren hatten die Präsidenten von National- und Ständerat viel zu tun. Das Parlament hat ganze 8.200 Geschäfte durchgeackert. Hängig sind über 2.000 weitere. Mehr als am Schluss der letzten Legislatur vor 4 Jahren. Man kann also von einer Vorstoßflut sprechen. Entsprechend teuer ist die Arbeit von Parlament und Verwaltung. Sie hat in den vergangenen 4 Jahren fast 50 Millionen Franken gekostet. Das bringt uns zur zweiten Erkenntnis. Oft ist das Geld schlecht investiert. 4/5 aller Gesetzesänderungen, die einzelne Parlamentarier durchsetzen möchten, finden keine Mehrheit, landen im Papierkorb. Am wenigsten Erfolg haben die linken Parteien, aber auch die SVP, immerhin die stärkste Partei, hat kein glückliches Händchen.
Der Erfolg der SVP ist stetig zurückgegangen und ist jetzt eigentlich praktisch gleich auf in dieser Legislatur mit der Erfolgsrate der Linken, also relativ tief.
Das sagt Daniel Schwarz, Parlamentsforscher und Politologe. Er sieht den Grund darin, dass die SVP immer ideologischer werde. Erfolgreich sind hingegen die Mitteparteien, besonders BDP und CVP. Sie gewinnen am meisten Abstimmungen im Parlament. Der Grund dafür ist naheliegend. Die Mitte geht eher Kompromisse ein als die politischen Pole. Insgesamt lässt die Kompromissbereitschaft des Parlaments indes nach. Das ist die dritte Erkenntnis. Noch einmal Daniel Schwarz.
Zwischen allen Parteien, selbst zwischen CVP und FDP, welche sich ja relativ nahe sind, ja noch, hat die Konfliktrate zugenommen über die Jahre.
Es gelte also immer häufiger alle gegen alle. Deutliche Mehrheiten im Parlament gäbe es kaum noch. Die Parteien hätten immer weniger gemeinsam. Am lautesten hat sich in letzter Zeit die SVP darüber beklagt, dass sie die anderen oft im Regen stehen ließen. Daniel Schwarz hingegen sagt, die Isolation der SVP sei ein Mythos.
Sogar häufiger sind es bürgerliche Schulterschlüsse, die eine Rolle spielen im Parlament. Es ist eigentlich nach wie vor in der großen Mehrheit ein von bürgerlichen Mehrheiten geprägtes Parlament.
Genau gesagt, nur bei 1/4 der Abstimmungen im Parlament steht die SVP allein da. Apropos allein, Reden vor leeren Rängen, das gibt es im Parlament praktisch nicht mehr. So lautet eine weitere Erkenntnis aus den letzten 4 Jahren.
Es hat wirklich eine ganz, ganz starke Tendenz zu mehr Anwesenheit im Parlament gegeben in den letzten Jahren.
Der Grund? Politologe Daniel Schwarz glaubt, für immer mehr Parlamentarier sei Politik zum Beruf geworden. Am häufigsten anwesend im Ratssaal sind linke Politiker, aber die Disziplin hat in allen Parteien zugenommen. Das gilt auch für die Geschlossenheit. Heute stimmen die Mitglieder einer Partei deutlich einheitlicher ab als früher. Und abgestimmt haben sie, wie gesagt, fleißig in den letzten 4 Jahren. Doch worüber eigentlich? Bei einem Drittel der Geschäfte ging es um Wirtschaft und Finanzen, Stichwort starker Franken. Andere große Themen waren die Zuwanderung und die Energiepolitik. Daniel Schwarz findet:
Das sind alles Fragen, welche die Leute natürlich schon beschäftigen. Also ich glaube nicht, dass das Parlament quasi an den Sorgen der Leute vorbei entscheidet.
Ob die Leute tatsächlich zufrieden sind mit ihren Parlamentariern, das entscheiden sie am 18. Oktober. Dann wählt die Schweiz nämlich ein neues Parlament.
Sarah Nowotny. Zahlen zu ihrem Beitrag hat auch ein Team des Westschweizer Radios und Fernsehens beigesteuert. Das Team hat Daten der letzten Legislatur ausgewertet. Auf www.srf.ch/wahlen können Sie sehen, wie die Parlamentarier verbandelt sind und wer am meisten Vorstöße eingereicht hat. Und vor eins noch nach Gstaad. Das Dorf im Berner Oberland ist seit diesem Wochenende in Feierlaune. Zum 100. Mal spielen die Sandplatz-Tenniscracks ihr Turnier im Berner Oberland. Nur einer fehlt, Stan Wawrinka, das Zugpferd, das kurzfristig verletzt hat absagen müssen. Irgendwie passt das aber zu Gstaad. Das Turnier hat schon immer von Tiefen und Höhen gelebt. Bernhard Schär zieht die Zwischenbilanz und die beginnt positiv.
Das Tennisturnier von Gstaad war seit jeher bei den Spielern beliebt. Reihenweise kamen sie ins Sahneland. Die Topstars wie Rod Laver, Stefan Edberg, Boris Becker und Roger Federer. Und alle waren sie stets begeistert vom Aufenthalt. Der 5-fache Rekordsieger Roy Emerson spricht von der einmaligen Kulisse, von der schönen Berglandschaft und der tollen Gastfreundschaft.
Unique, like Wimbledon, you know, has a lot of character. I just happen to love the beauty, the countryside. Gstaad is like nowhere else in the world. It's so beautiful.
Auch rein spielerisch war das Turnier seit jeher eine besondere Herausforderung. Tennis auf 1050 Meter über Meer gibt es sonst nirgends auf der Welt. Der Sieger von 1980, Heinz Günthardt, weiß, wovon er spricht.
Ja, die Bälle sind schwieriger zu kontrollieren für jeden. Die Bälle springen auch höher weg. Das heißt, man muss mit etwas mehr Drall operieren. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Verhältnisse relativ schnell sind, was es auch möglich macht, beispielsweise Aufschlagvolley zu spielen. Dass also auch Leute, die sonst nur auf schnelle Unterlage sehr gut spielen, hier ein Turnier auf Sand gewinnen können.
Aber nicht nur die Spieler, auch die jährlich 40.000 Zuschauer und insbesondere der Jet-Set haben dem Turnier stets die Referenz erwiesen. Jimmy Carter, Präsident der Vereinigten Staaten, Kofi Annan, UNO-Generalsekretär, die Filmgrößen Lee Taylor und Richard Burton oder die Entertainerin Julie Andrews sind ein paar Beispiele. Laut dem langjährigen Gemeindepräsidenten von Sahnen, Aldo Kropf, werden im Sahneland pro Turnier 7 Millionen Franken umgesetzt. Für die lokale Wirtschaft überaus interessant.
Alle verdienen, die Detailhändler, aber auch die Hoteliers, auch die Landwirtschaft, dadurch, dass die Produkte dann eben über die Detailisten, über die Veranstaltung auch wieder verkauft werden. Die Wertschöpfung auch langfristig, dass die Leute aufgrund des Turniers einmal da sind und vielleicht wiederkommen und wieder Umsatz bringen, also ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.
Wichtig ist das Turnier aber auch für den Schweizerischen Tennisverband. Er ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass das Turnier vor 9 Jahren nicht ins Ausland verkauft wurde. Die Verwaltungsratspräsidentin der Swiss Open Gstaad AG, Ruth Wipfli-Steinecker, präzisiert:
Der Verband kann insofern profitieren, dass wir hier eine Plattform haben, auch für unsere Junioren. Wir können Wildcards geben, wir können da mitbestimmen und wir sind natürlich auch zu 50% Eigentümer. Also wir haben auch eine gewisse finanzielle Einkünfte dieses Turnieres.
Trotzdem ist nicht alles Gold, was glänzt. Der ehemalige Bundesrat Adolf Ogi spricht Klartext.
Die Leute müssen wissen, und vor allem Sahnenland muss wissen, das ist eine Perle und diese Perle muss man pflegen. Federer und Wawrinka, und sie sind nicht da. Das ist nicht so einfach zu erklären. Man muss jetzt einfach kämpfen Und die Situation ist, dass man nach Wimbledon einfach nicht gerne wieder auf Sand spielt. Das ist ein Problem. Vielleicht muss man auch einmal Gedanken machen, auf Hartbelag gehen, muss man auf Rasen gehen. Also all solche Ideen. Man muss vor nichts zurückschrecken, um innovativ zu bleiben und die Attraktivität des Turniers hochzuhalten.
Tatsächlich darf das Turnier auch in seinem zweiten Jahrhundert nicht zurücklehnen. Die Konkurrenz ist in Zukunft grösser denn je. Finden doch ab 2016 in derselben Woche wie Gstaad auch die lukrativen Turniere von Hamburg, Bastad und Umag statt.
13 Uhr. Luciano Marinello hat sein Geschäft verkauft und damit eine Familientradition gebrochen.
Heute stehe ich an dem Punkt, ja, wo das emotional nicht ganz einfach ist, mit 51 zu sagen, ja, jetzt mache ich etwas anderes.
Selbstgemacht, gleich im ersten und vierten, nach Damian Rast.
Die Schweizer Grossbank UBS hat weitere Schritte angekündigt, um für eine allfällige nächste Krise gerüstet zu sein. Sie will bis im Herbst eine neue Tochterfirma gründen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnt die türkische Regierung vor einer Eskalation des Konflikts mit den Kurden. Jedes Land habe das Recht, sich gegen Terroranschläge zu verteidigen. Diese Maßnahmen müssten aber verhältnismäßig sein, so Stoltenberg. Teva, der weltgrößte Hersteller von Generika-Medikamenten, übernimmt den Generika-Bereich des US-Konzerns Allergan. Der Kaufpreis beträgt gut 40 Milliarden Dollar.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.